Ich darf die Bibelstelle noch vorlesen, um die es heute geht. 2. Mose 33, 7 bis 11. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, den der Herr befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht.
Jesus, um dieses Zelt der Begegnung wollen wir nicht kommen, nur nein, du bist unter uns, du bist in uns, du lebst in uns. Wir sind dein Zelt, Heiliger Geist. Und wir sind offen für dich heute Morgen, für deine Kraft, für deine Vergebung, für deine Heilung, für deine Ermutigung, für deine Tröstung. Danke, dass derselbe Moment wie damals auch heute sein darf. Und dafür sind wir offen. In Jesu Namen bete ich. Und alle, die es glauben, sagen ganz laut: Amen. 1. Chronik 17, da redet Gott zum Propheten Nathan: Bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Seit ich Israel in dieses Land geführt habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. Während dieser ganzen Zeit habe ich von den führenden Männern Israels nur eines verlangt: Sie sollten mein Volk weiden, wie eine Hirte seine Herde. Nie habe ich von einem von ihnen vorgeworfen: Warum habt ihr mir noch keinen Tempel aus Zedernholz gebaut? 1. Korinther 17, Vers 5. Wenn du alt geworden bist, David, und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als deinen Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde sein Königtum Bestand geben für alle Zeiten. Ich dachte mir, ich nehme euch ein bisschen heute hinein in die Geschichte mit dem Tempel nochmal. Zelt der Begegnung, Tempel und dann final der Tempel des Heiligen Geistes. Das sind wir. Wir sind die Erfüllung. In uns erfüllt sich das, was Gott hier vorausgesagt hat. Und 4. Mose 4, wir haben ja gerade schon vorher gelesen, die Stelle, wo Mose ins Zelt der Begegnung geht. Und ich dachte mir, lass uns ganz kurz nochmal einfach erinnern, was passiert da. Mose geht ins Zelt und als Zeichen dafür, dass Gott sich Zeit nimmt für Mose, was passiert? Habt ihr mitgelesen? Die Wolke Gottes senkt sich hinab. Was macht die Gemeinde? Was macht das Volk Israel in dem Moment? Das Volk Israel steht auf. Alle stehen auf. Steht mal kurz auf. Lass uns mal kurz das machen. Das Volk Israel steht auf. Alle gehen vor ihren Zelteingang und alle beobachten, wie die Wolke sich senkt und wie Mose hineingeht. Es gibt sogar eine Stelle, da heißt es, die Wolke war so sehr in diesem Zelt drin, dass Mose gar nicht reingehen konnte. Also das war ein ganz spezielles Date zwischen Gott und Mose, oder? Und dann geht's, wenn wir weiterlesen, heißt es sogar, dann hat sich das Volk gemeinsam verbeugt und hat angebetet in dem Moment. Das heißt, das Volk Gottes war das auserwählte Volk Gottes, war das Volk der Verheißung, aber ist das Volk Gottes in das Zelt hineingekommen? Ist nicht hineingekommen, interessant, oder? Lass dich gerne wieder hinsetzen, vielen Dank fürs Mitmachen. Aber ich möchte mit euch ein bisschen heute nachdenken, Lucia, vielen Dank, Hammer. Applaus für Lucia, würde ich sagen. Schaut mal, das absolute Zeichen für Gottes Gegenwart ist natürlich einerseits diese Wolkensäule und bei Nacht diese Feuersäule, die dem Volk vorherzieht. Und ich habe euch den Chroniktext noch mitgelesen. Da geht es darum, um die Situation, wo der Tempel quasi, der Gedanke des Tempels entsteht. Haben wir auch schon mal miteinander darüber geredet. Die Idee dazu hat David. David sagt, hey, ich habe einen schönen Palast. Es ist nicht gut, dass Gott in einem Zelt wohnt. Ich will Gott einen Palast bauen. Ich will ihm einen Tempel bauen. Und der Prophet denkt sich, das ist eine gute Sache, sagt ja. Und Gott sagt in der Nacht zum Propheten, nein, David, nein, Prophet. Ich war noch nie unzufrieden mit meinem Zelt. Und wisst ihr, ich glaube, es steckt in diesem Zelt ein wunderbares Bild drin, was wir gerade in unserer Sprache ganz schnell vergessen und übersehen. Ja? Denn Gottes Ziel war noch nie gewesen, ein Steinhaus zu besitzen. Gottes Ziel war nie ein Tempel gewesen. Denk mal ganz kurz nach, als du Paulus im Apostelgeschichte erlebst, als er auf dem Europark spricht zu den Athenern. Da sagt er, hey, ihr Athener, ich habe gesehen, ihr seid sehr fromme Menschen. Ihr seid sehr gottesfürchtige Menschen. Überall in eurer Stadt habe ich ganz viele Tempel gefunden. Und ich habe auch einen Tempel gefunden, auf dem stand drauf, dem unbekannten Gott. Warum? Weil die Athener hatten Angst, dass sie den einen Gott vergessen haben und dass der jetzt sauer sein würde, oder? Und deswegen sagten sie dem unbekannten Gott. Und dann sagt Paulus, er geht nicht hin und sagt, ihr bösen, bösen Bubis, ihr Götzendiener und falschen Götteranbeter, sondern er sagt, hey, ihr seid gottesfürchtige Menschen. Und ich habe einen gefunden, einen Altar, da heißt es dem unbekannten Gott. Und diesem unbekannten Gott will ich euch jetzt erzählen. Er wohnt nicht in Tempeln, er wohnt nicht in Häusern aus Stein. Er hat alles geschaffen und dann redet er von Jesus, oder? Und dann erzählt er den Athenern von Jesus und die sind ganz neugierig und sagt, hey, da müssen wir mal weiter drüber nachdenken. So, ich sag euch was, wir merken in dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben, Gottes Grundgedanke war noch nie ein Gebäude, noch nie, okay? Er war auch nie unzufrieden mit Zelten. So, wir sind jetzt vor der Urlaubsphase. Meine Kids und ich und ungefähr 12 andere Jugendliche fahren heute Nacht nach Italien. Ja, ich werde versuchen, meine Kinder hier über Tag zu parken, dass sie dann nicht noch mal ein paar Kilometer extra fahren müssen. Und dann, wer von euch ist Team Zelt? Gehen ein paar Leute mit Zelten die Tage Urlaub? Wer bleibt in den Balkonien? Wer geht ins Hotel irgendwo hin? Niemand geht Zelten? Gar niemand? Okay. Ein paar wenige gehen Zelten. Okay. Ich sage was, ich mag Zelten gar nicht. Ich finde Zelten richtig schrecklich. Meine Tochter, die sagt immer was dazu. Mila, was sagst du zum Zelten?
Also ich sage immer, wenn man im Urlaub ist, möchte man auf einem besseren Lebensstandard leben als sonst.
Oh. Ergo sagte David sich, es ist nicht gut, dass Gott im Zelt wohnen muss. Oder? Und trotzdem hat dieses Zelt der Begegnung einen Vorteil in sich, dass es zeigt, die Gemeinde Jesu, der Tempel Gottes, ist etwas Bewegliches, ist nicht etwas Festes, ist nicht festgefahren, ist nicht, wir gehen in die Kirche. Wir gehen in den Tempel, sondern die Gemeinde Jesu ist gebaut aus lebendigen Steinen. Amen. Und diese lebendigen Steine sind wir. Ja, du bist nicht alleine der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, du bist Tempel des Heiligen Geistes. Aber vielmehr gemeinsam ergeben wir diesem Bau den Tempel Gottes. Und er baut es mit so unperfekten Menschen wie mir und wie dir. Und ich meine, Leute, Kirche wird immer unperfekt sein, oder? Egal wie sehr wir uns anstrengen, egal wie gut wir es machen, sobald Sammy reinkommt, ist die Unperfektion da. Amen. Jetzt darfst du deinen eigenen Namen mal einsetzen und sagen, hey, sobald ich reinkomme, ist die Unperfektion da, oder? Und wie gut, dass Gott sich entschieden hat, ich will gar nicht in besonderen Tempeln wohnen, sondern ich will in fehlerhaften Menschen wohnen, aus Fleisch und Blut, die ich reinige mit meinem Blut. Amen. Das ist sein Ziel. Und weißt du? Ich habe mich den letzten Mal ein bisschen noch mal genauer beschäftigt, aber mit den verschiedenen Tempelstadien, die wir so haben in der Bibel. Wir fangen mal in Stadium Nummer 1 eben an, in diesem Zelt der Begegnung und auch der Schiffshütte. Ja? Und tatsächlich schon damals gibt es ja eine Art Allerheiligstes eben. In dem Allerheiligsten befindet sich die Bundeslade. Die kennen wir, oder? Wink mal ganz kurz, wenn du die Bundeslade kennst. Ja? Und hey, hast du schon mal überlegt, warum heißt die Bundeslade eigentlich Bundeslade? Die Bundeslade heißt Bundeslade, weil sie den Bund geladen hat. Ja? Gott gibt dem Volk sein Gesetz, die 10 Gebote und alles, was damit dranhängt. Und er macht einen Bund, er macht einen Vertrag mit ihnen und sagt, hey Leute, ihr haltet das Ganze ein, ich bin euer Gott. Zeichen der ganzen Geschichte ist nicht nur dieses ganze Material, was wir jetzt hier gerade haben, sondern in erster Linie ja die Beschneidung, dass es fängt bei Abraham an und seinen Söhnen dann, die Beschneidung, aber dann beim Volk Israel geht es weiter. Das Zeichen ihres Bundes mit Gott war die Beschneidung. Ja? So. Und du musst dir vorstellen, wir haben ein mobiles Zelt, in dem quasi Gott sagt, da drin will ich wohnen. Ich will mitten unter meinem Volk wohnen. Und wenn quasi Gott gesagt hat, es geht weiter, ist was passiert. Mose ging aus dem Zelt, Gott entschied, es geht weiter. Was ist passiert? Die Wolke hat sich gehoben. Und ist losgezogen. Und was hat dann die Mama gewusst?
Es geht weiter, aufbrechen.
Was hast du eingepackt?
Alles.
Kind und Kegel. Kaffeemaschine. Backofen. Grill. Kutsche. Esel. Schafe. Ja, kein Kind vergessen. Oder? Alles miteinander. Am liebsten, ich weiß nicht, mit der Sache mit den Tieren habe ich bei euch ganz schön verdorben, okay? Deswegen, ich mache heute keine Spirenzchen mit euch. Aber am liebsten würde ich euch jetzt alle aufstehen lassen und eine Runde im Kreis ziehen lassen, wie in der Wüste, ja? Weil das uns am besten zeigen würde, wie es war in der Wüste, weil die Wüste war ja ehrlicherweise keine sinnvolle Zeitbeschäftigung, oder? Die Reise durch die Wüste hatte ein einziges Ziel, die Generation des Ungehorsams soll sterben. Und bis die gestorben sind, machen wir nicht eine Runde Reise nach Jerusalem, sondern Reise durch die Wüste. Das heißt, wir laufen alle miteinander durch die Wüste. Tag ein, Tag aus. Und dann irgendwann bleibt die Wolkensäule stehen, parkt wieder. Was ist dann passiert? Ich lese euch jetzt die umgekehrte Variante vor. Die erklärt uns aber, was dann passiert ist. Nämlich, wenn das Heer aufbricht, dann sollen Aaron und seine Söhne hineingehen in dieses Allerheiligste und den verhüllenden Vorhang abnehmen und die Lade des Zeugnisses damit bedecken. 4. Mose 4, 5. Also Aaron und seine Söhne sollen hineingehen und den Vorhang vor diesem, der das Ganze bedeckt, abnehmen und über die Lage des Zeugnisses bedecken. 4. Mose 4, 6. Und sie sollen eine Decke aus Seekuhfellen darauf legen und oben darüber ein Tuch breiten, das ganz aus blauem Purpur besteht und die Tragestangen einstecken. Das ist die Vorbereitung für die Reise. Und das Gegenteilige davon ist dementsprechend, die Lade wird abgestellt, Aaron und seine Söhne kommen und sie bauen den Vorhang wieder auf. Ich brauche mal wieder mal ein paar Leute. Es tut mir sehr leid, Leute. Ihr kennt mich, ja? Ich brauche mindestens mal Aaron, vielleicht Dima. Kannst du Aaron sein? Bist du heute nicht bereit? Willst du? Okay, vier Freiwillige, ganz kurz. Ist nichts Schlimmes, was ihr machen müsst, keine Sorge. Brother, would you help me? Great. Würdet ihr mir helfen? Du auch noch? Einer von euch? Let's go, Jungs, komm. Zügig. Okay. Also, die Bibel sagt, wir haben einen wunderbaren Kasten aus Gold. In diesem Kasten befindet sich der Bund geladen. Und da gibt es irgendwelche Befestigungsösen dran und durch die Ösen werden Stäbe durchgeschoben und dann kann man das Ganze tragen. Also vier Männer gemeinsam müssen jetzt bitte diesen Kasten tragen. Voller Respekt und voller letztendlich sogar eigentlich fast schon Angst. Warum? Es heißt ausdrücklich, hört kurz zu, ich erkläre euch. Wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers mit dem Bedenken des Heiligtums und aller Geräte fertig sind, sollen danach die Söhne Kahats hinzugehen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren, sag mal alle nicht anrühren, nicht anrühren, sonst würden sie sterben, sag mal sonst würden sie sterben. Das ist die Arbeit der Söhne Kahats an der Stiftshütte. Okay, also, wir haben, ihr seid die Kahats-Söhne, ich brauche kurz Aaron und seine Söhne noch. Jetzt müsst doch ihr beide kurz kommen, Jungs, sorry. Ihr müsst nicht viel machen. Phil, du bist Aarons Sohn, komm. Also, ich bin Aaron, du bist Aarons Sohn. Und noch einer, come on, sehr gut. Okay, also, das umgedrehte Szenario heißt dementsprechend, beziehungsweise, der Vorhang wird vorsichtig über, das darfst du übrigens nicht machen, weil du bist Kahats Sohn, das ist nicht dein Job. Deswegen hat es Gott vorgeschrieben, ne? Das sind ganz genau vorgeschriebene Handlungen. So, das muss möglichst fein säuberlich drüber geredet. Wir kriegen das jetzt heute so nicht hin. Ja, es ist nicht einstudiert. Und wenn Aaron und seine Söhne das gemacht haben, sehr respektvoll, jetzt kommen Kahats Söhne, oder? Ihr seid dran, Männer? Zu viert. Und es heißt ganz klar, nicht berühren, sonst werdet ihr sterben. Und es heißt, jetzt zieht quasi die Bundeslade los und das ganze Volk zieht auch hin, oder? Okay, vielen Dank. Ihr dürft euch nochmal kurz ablegen, weil das wird sonst zu schwer werden auf die Dauer. Okay. Jetzt, was würde beim Abstellen, wenn alles wieder geparkt wird, was würde passieren? Ihr würdet abstellen, würdet sagen, Arbeit erledigt, Kahats Söhne, good job, oder? Applaus für Kahats Söhne. Ihr dürft wieder Platz nehmen, vielen Dank. Und jetzt würde wieder Aaron und seine Söhne kommen. Aaron und seine Söhne würden jetzt ganz, ganz vorsichtig das Zelt nehmen, also nicht das Zelt, sondern diesen Vorhang hier. Und wie würden sie das Ganze machen? Würde irgendjemand etwas sehen? Zu keinem Moment, Leute. Niemand hat die Bundeslade gesehen. Du hast die Griffe gesehen. Das heißt, wir würden ganz vorsichtig... Vorsicht, Jungs. Ja, nicht die Bundeslade berühren. Ganz vorsichtig... das entfernen... und dann vorne hinhängen, um eine Art Sichtschutz zu bilden. Würdest du zu mir rüberkommen, kurz bitte? Um das Zelt der Begegnung aufzubauen. Das heißt, das Zeichen des Bundes ist da. Und was hat sein Volk davon? Das Wissen, es ist da. Das ist besser, also definitiv, als es nicht da ist. Ja? David hatte so eine Sehnsucht danach, nach der Bundeslade, hat sie holen lassen, hat's geklappt, ist gefallen, hat er Angst bekommen, hat es bleiben lassen, hat's in dem Haus liegen lassen, da wo es quasi gefallen ist in der Nähe. Und was ist mit diesem Haus passiert? Es ist gesegnet worden. Die Gegenwart der Lade allein schon hat Segen gebracht, Leute. Stark, oder? Davor war sie ja verloren gegangen. Warum war sie nochmal weg? Weil sich das Volk Israel, das war zur Zeit von Samuel, da war Samuel schon alt und seine Söhne haben sich ungehörig benommen und waren schreckliche Söhne. Und man dachte sich, wir verlieren die ganze Zeit gegen die Feinde. Eine Armee, vor der die Bundeslade Gottes herläuft, kann nicht verlieren. Das war der Gedanke. Wie im Mittelalter auch. Weil im Mittelalter haben wir gesagt, eine Armee, vor dem das Kreuz Christi herläuft, kann nicht verlieren. Und beides ist Quatsch, Leute. Weil das Volk Israel hat verloren. Die Bundeslade ist verloren gegangen. Ist in gegnerischen Tempel gekommen, wo ein anderer Götze stand, oder? War das auch zu sehen? War Gott im Urlaub gewesen? Hat die Lade ihre Kraft verloren? Weil, nein, Gott sagt, hey Leute, ich lasse mich nicht von euch instrumentalisieren. Ich bin Gott, nicht ihr. Wenn ich mich nicht dazu stelle, ist das Ding gar nichts. Und dann steht sie da im gegnerischen Tempel rum. Was passiert mit der gegnerischen, mit dem Götzen? Pum, liegt am Boden, das erste Mal. Sie sind erschrocken, sie stellen es wieder hin. Zweite Nacht, pum, am Boden. Was ist abgebrochen? Der Kopf ist ab, ja. Und Gott sagt, hey Leute, ich bin nicht ein toter Götze. Ich wohne nicht in Tempeln. Ich bin nicht gebunden an irgendwas. Ich bin der Herr. Ich bin Jahweh Zebaoth. Und dann fängt eine Pest an in dieser Stadt, oder? Mäuse und Ausschlag und Co. Und es ist absoluter Chaos. Boah, und dann tun sie sehr respektvoll die Lade quasi weitergeleiten, eben zu diesem Haus, wo es dann bleibt. Bis final irgendwann mal der David doch Mut fasst und sagt, jetzt holen wir sie final nach Jerusalem. Und das ist die Szene, wo dann David in Unterhosen tanzt. Ja? Wo seine eigene Frau dann lacht. Und dann sagt David, hey, Michael, ich weiß, was du hast. Vor meinem Gott will ich tanzen voller Freude. So, es geht um die Gegenwart Gottes. Und es geht um letztendlich um die Frage, was ist eigentlich das Haus Gottes? Und was hat das mit uns zu tun, oder? So, ich meine, Aaron und seine Söhne, sehr tapfer, Dankeschön, dass ihr hier gerade steht. Du musst dir vorstellen, Leute, alttestamentlicher Gottesdienst bedeutet, ich glaube, einmal im Jahr darf ein spezieller Priester, der Hohepriester, da rein und darf Gott begegnen, in einer besonderen Art. Und ansonsten, nichts, nada. Jede Urlaubssprache, die du aussuchen willst, nein, niemand. Gott war da und ja, sein Segen lag auf dem Volk, wenn sie gehorcht haben. Aber gleichzeitig, das war nicht das Ziel. Was war sein Ziel? War sein Ziel zurück zum Paradies? Ich laufe im Garten spazieren, Gott läuft im Garten spazieren und ich rede mit meinen Menschen. Adam, wo bist du? War das das Ziel? Nein. Gott hat ein anderes Ziel. Er wusste, diese Menschen werden mich verraten. Er wusste, Menschen werden sündigen. Er wusste, Menschen werden sich entscheiden gegen ihn, oder? Er wusste das. Schon bevor Beginn der Zeit war bestimmt, dass er seinen Sohn schicken würde. Christus sollte geschickt werden. Das war kein Unfall. Das war nicht der missglückte dritte, vierte, fünfte Versuch Gottes. Es war sein Plan, weil Gott hatte ein Ziel. Gottes letztendliche Ziel ist nicht steinerne Tempel, auch nicht Tuchtempel. Gottes letztes Ziel ist, in dreckigen Menschenherzen zu leben, die er reinigt. Amen? Da kann man mal klatschen, das stimmt. Das heißt, Leute, überstellt euch mal vor, wir würden heute alttestamentlich Gottesdienst gefeiert haben oder feiern. Sehr richtig, in der Phase, die jetzt dann gleich kommt, in der Stein-Tempel-Phase, die dann tatsächlich passiert ist, hieß es, komm und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn, oder? Und lasst uns ins Haus Gottes gehen. Die Psalmen sind voll davon, wie wunderbar ist es, im Haus Gottes zu sein. Und es geht um den Tempel. Alttestamentliches Denken ist, Gott wohnt in etwas drin, er lagert seine Gegenwart dort und wir gehen dorthin, um ihm dort zu begegnen. Und wer sich dort pflanzt, wer sich nach seinen Regeln hält, der ist wie zum Beispiel eine Zeder auf Libanon. Oder? Das heißt, dem geht es gut, dessen Leben blüht auf, dessen Leben gelingt. Der ist stabil wie eine Zeder. Ich habe ehrlicherweise noch nie eine Zeder aus Libanon gesehen, ich war noch nie im Libanon. Ja? Habe ich mal vor, aber noch nicht geschafft. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt und ich stelle euch heute ein bisschen auf die Probe in Bezug auf ein paar Tempelfragen, okay? Seid ihr bereit? Bibelkenner, spitzt eure Bleistifte im Kopf, okay? Frage Nummer 1. Wer, ihr dürft ein bisschen absenken, bedeckt nur die Bundeslade, die darf nicht gesehen werden, okay? Okay. Frage Nummer 1. Wer hat den ersten Tempel gebaut? Das ist nicht so schwer, das stimmt.
Salomo.
Okay. Der Tempel wird zerstört. Was war im Tempel im Allerheiligsten drin, im ersten Tempel? Auch nicht so wahnsinnig schwer. Ganz laut, trotzdem mitmachen. Die Bundeslade, oder? Was wir auch hier haben. Und genau wie damals, das Dingens hier,
ist genauso da. Der Vorhang zum Allerheiligsten ist auch da. Da waren noch mehr Sachen drin. Im Tempel von Salomo zum Beispiel, auf der Bundeslade, haben wir zwei Cherubim, die ja oben drauf drüber sitzen und die auf das Gesetz, auf den Bund drauf schauen. Und wenn sie auf den Bund drauf schauen, sehen sie immer, schuldig, sie haben es nicht geschafft, sie haben übertreten, oder? Und deswegen von Zeit zu Zeit gibt es diese Opfergeschichte, ne, wo der Hohepriester kommt und er stellt die Schale mit Blut auf diese Lade drauf. Und jetzt schauen die Cherubim nicht mehr auf das Gesetz, sondern sie schauen auf das. Auf das Blut. Und es war ein prophetisches Bild. Eines Tages wird das Lamm Gottes kommen und sterben. Und durch sein Blut ist unsere Schuld weggeführt. Das ist prophetisch, Leute. So. Jetzt wird ja dieser erste Tempel zerstört. Und dann wird ein neuer gebaut. Wer hat nochmal den zweiten gebaut? Jetzt ist es ein bisschen schwieriger schon, oder? Ja, das sind alles die richtige Richtung. Ihr seid in der... Auch richtig. Hier wird gerade Herodes gesagt. Stimmt nicht final. Es müsste ein Name fallen, der ist unbekannt. Zerubabel. Zerubabel ist der eigentliche Erbauer. Und dann unter Herodes wird das Ganze nochmal vergrößert. Und wisst ihr, ich habe ein bisschen gelesen und ich habe gemerkt, ich habe eine Misskonzeption in meinem Kopf gehabt in Bezug auf den Tempel. Denn Wenn wir an den Tempel denken, denken wir ganz stark an den zweiten Tempel, eben an den Tempel von Herodes. Und ich sage euch was, das war ein Riesenteil. Und dieses Riesenteil hat noch verschiedene Unterstufungen gehabt. Das habt ihr schon mal gehört. Ganz außen befindet sich im Tempel der Vorhof der Heiden. Ja? Das heißt zum Beispiel der Kämmerer aus Äthiopien, der in der Apostelgeschichte von Philippus das Evangelium bekommt und getauft wird, der war im Tempel und der durfte nur in diesen Vorhof der Heiden hinein. Hat sich diese Jesaja-Rolle dort besorgt als Souvenir, um zu lesen. Ne? Andere Geschichte. Dann ging es weiter. Nächstes Level, Vorhof der Frauen. Da durften nur jüdische Frauen hinein. Und das heißt, liebe Christa, wenn du Jüdin wärst, als Deutsche wärst du nur außen hingekommen. Als Jüdin zumindest in Vorhof der Frauen. Aber immer noch weit weg vom Allerheiligsten, oder? Wie gut, dass wir heute leben, oder? Wie gut. Und jetzt, Leute, gibt es ein Level weiter. Die Männer dürfen eins weiter. Eins näher ran. Alle Feministinnen heute raufen sich die Haare. Sagen, was ist los? Was für ein Sexismus? Was soll das alles? Sehr spannend, finde ich. Sehr spannend. Und dann haben wir final wieder genau diese Geschichte hier. Wieder das Allerheiligste, wieder den Vorhang. Und jetzt nochmal die krönende Frage. Was war drin?
Ah, wer war's?
Christa. Christa ist verlassen. Nochmal, ganz laut.
Nix.
Nichts war drin? Warum war nichts drin?
Weil die Bundeslade verloren gegangen ist.
Schaut mal, Leute. Im ersten Tempel gab es keinen Vorhof der Heiden und Co. Da gab es schon einen Vorhof und auch einiges an Klimbims außenrum. Aber das war deutlich, deutlich weniger. Aber es gab immerhin im Allerheiligsten die Bundeslade. Und wir haben tatsächlich, in Jeremia gibt es eine Stelle, da heißt es wird eine Zeit kommen, da wird über die Lade des Herrn nicht mehr geredet werden. Das ist, als ob Jeremia prophezeien würde, Leute, die Lade. Warum? Feinde haben Israel erobert, haben die Sachen weggeführt. Es gibt zum Beispiel die Stelle mit König Hiskia. Hiskia verkauft mal eben die goldenen Tempeltüren. Ja? Ausverkauf. Von wegen. Die Gegenwart Gottes. Merkt ihr was? Wenn wir jetzt noch eins weiter einsteigen. Die Regeln des zweiten Tempels, immer mehr Regeln, immer mehr Vorhöfe, immer mehr Voraussetzungen. Aber wie viele Male Heiligsten? Erschreckend wenig, muss man doch sagen. Und wisst ihr was, das ist vielleicht sinnbildlich für uns, wie wir Religion leben. Als Menschen, je weiter es geht, desto höher werden irgendwelche Regeln aufgeplustert und irgendwelche, wir sind so wichtig und nur der und so weiter. Ja, Gott hat Regeln gehabt, keine Frage. Sogar sehr klare Regeln. Christus, als er kommt, sagt sogar immer, er verstärkt das Ganze. Er sagt, euch wurde gesagt, ich aber sage euch. Und die Jünger erschrecken jedes Mal und sagen, Jesus, wer soll dann überhaupt gerettet werden? Wie soll das gehen? Weil seine Regeln stärker sind. Aber er kommt eben nicht, um Fake-Regeln aufzustellen, er kommt, um sie zu erfüllen, sagt er, oder? So, das heißt, ich finde es schockierend so, Leute, dass wir einen krassen Kult haben, einen religiösen Kult, das heißt nichts Negatives erstmal, es sagt einfach nur, es gibt eine religiöse Kultur, die gelebt wird quasi. Auch da, der Hohepriester, einmal im Jahr darf er rein. War die Gegenwart Gottes denn nicht da in dieser Zeit? Fragezeichen. Doch, sie war da. Das wissen wir zum Beispiel ganz praktisch, als der Papa von Johannes dem Täufer in den Tempel geht, um seinen Dienst zu verrichten. Da begegnet ihm der Engel des Herrn, oder? Johannes stumm, kann nicht mehr reden, Zacharias stumm, bis er sagt, sein Name soll Johannes sein. Und dann Lobpreis. Ja? Aber ist es nicht erschreckend, Leute, dass es Klimbims außenrum größer wird, aber das Geistliche immer weniger innen drin wird? Selbst das, was nur plastische Symbolik war, weniger geworden ist. Komm und lasst uns gehen. Hinauf zum Berge unseres Herrn. Das heißt, Anbetung, kirchliche Anbetung oder damals Tempelanbetung würde wie sein, jetzt müsst ihr mal ganz kurz aufheben bitte, wie würde das Volk Gottes jetzt anbeten, also Lobpreis in der heutigen Zeit? Jesse, stimmst du mal kurz an?
Was soll ich jetzt?
Lobpreis in der damaligen Zeit.
Heilig, heilig.
Lamm Gottes werden sie nicht gesungen haben. Gott sei mächtig und der da kommt. Ja, und es bleibt, genau. Das heißt, aber nicht nur Jesse hat gesungen, eben nicht, sondern das Volk hat gesungen oder gebetet oder was auch immer. Und was haben sie gesehen? Einen tollen Prediger, eine tolle Band, noch nicht mal einen Vorhang richtig. Eigentlich haben sie auf irgendwelche Steinklötze geschaut. Aber um es jetzt mal ganz grob zu verdeutlichen, das ist alttestamentliche Anbetung, Leute. Ich gehe wohin, schon krass, oder? Und wenn wir jetzt dann denken, was passiert ist, als Gott seinen Sohn schickt, als Christus stirbt am Kreuz, was passiert nochmal? Ich werde den schönen Vorhang jetzt nicht zerreißen, ja? Aber von oben nach unten, offen. Lass es mal fallen, bitte. Es gab zwar keine Bundeslade mehr, ja? Aber die Leute konnten hineingucken, wo gesagt wurde, da wohnt Gott. Ins Allerheiligste hinein. Und das ist nur eine Symbolik, weil Gott hat sich schon lange nicht mehr um diesen Tempel geschert, Leute. Das war nicht sein Ding. Ja? Ihm ging es nie um diesen Tempel. Das war nicht sein Plan. Sein Plan war Menschen. Und in Christus kommt dann genau das. Ich glaube, ich habe es euch letztes Mal vorgelesen, als ich da war. Jesus, an diesem Fest, sagt er, jemand, der Durst hat, wer dummer Durst hat, soll kommen und trinken umsonst. Und von dessen Leibern werden Ströme des lebendigen Wassers strömen. Schau mal, ist das nicht krass? Ist es nicht krass, was Gott uns geben will und was er uns gegeben hat? Wenn wir bereit sind, Christus aufzunehmen, ist nicht mehr, wir gehen wohin, um anzubeten, sondern er kommt und lebt in uns. Er bereitet den Tempel in uns. Er reinigt den Tempel in uns. Ein Israelit würde sich die Haare raufen und sagen, Leute, wie kann das sein? Wie soll das funktionieren? Jahwe, niemals! Nur möglich, weil das Lamm Gottes geschlachtet wurde. Das ist der ganze Unterschied. Dass das Lamm Gottes, nicht nur irgendein Tier, sondern der Sohn des lebendigen Gottes, Gott selber. Er kommt und geschlachtet wird. Das macht den vollkommenen Unterschied. Und es ist eben nicht nur ein Tod, sondern dann der Beweis, dass es vollmächtig, dass es anerkannt ist, ist dann die Auferstehung von den Toten. Das Stempel Gottes oben drauf, er sagt, ja, das stimmt. Das ist mein Sohn. Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die lebt auch in uns, oder? Und schaut mal, Leute, was nehmen wir jetzt also mit für unsere Sommerpause? Wir als Kirche, wir machen tatsächlich jetzt gerade Sommerpause. Also nächsten Sonntag haben wir noch Gottesdienst und dann schließen wir 3 Sonntage unsere Türen zu. Aber Gott sei Dank hat die Kirche nicht Ferien, sage ich euch. Das Kirchengebäude hat Ferien. Aber jetzt, was wird passieren in den nächsten Wochen plötzlich? Und es gilt auch für das Brothaus Rosenheim, Leute. Was wird passieren? Der Tempelvorhang ist ja zerrissen. Gott hat gesagt, ich lebe in Menschen. Das heißt, jetzt in den Ferien, sag mir deinen Namen nochmal. Raphael auf Tour in?
München und Freising und Bad Feilenbach.
Okay. Schönes Wetter. Radtour am See. Wer ist immer dabei? Jahweh selber ist immer dabei. Durch seinen Heiligen Geist. Und das Schöne ist, es ist eben nicht ein Vorhang ist zu. Can't touch me. Ja? Ich bin so fromm, schaut mich nicht an. Bei mir gibt's nichts zu sehen, Leute. Die Heiligkeit in Person. Nee. Ein zerrissen offener Vorhang, der sagt, schau hin. Von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ich meine, überlegt euch das mal, Leute. Pascal, und dann geht's, Raphael, dann geht's noch weiter. Vielleicht fährst du noch nach Augsburg, ja? Oder nach Frankfurt. Ja, und wo immer er hinkommt. Komm, jetzt gehen wir auf Tour. Wo immer er hinkommt, muss fast schon wie die Schleppe tragen hier, ja? Wo immer er hinkommt, kommt das Reich Gottes zu den Menschen plötzlich. Alttestament, komm, wir gehen in den Tempel. Komm, wir gehen ins Brothaus. Neues Testament, der Tempel kommt zu den Menschen und begegnet den Menschen. Und ich frage mich, Leute, ist das nicht was wir mitnehmen sollten jetzt in diese Phase hinein? Ja, heute Nacht, Mila, wir fahren nach Italien. Ja, due espresso macchiato, prego. 4 cornetto in Italien, ja. Die sprechen nicht meine Sprache, ich spreche Hände und Füßisch. Und Pizza und Pasta. Aber ich sag dir was. Ich werde wieder versuchen, unterwegs zu sein als lebendiger Tempel des Heiligen Geistes. Ich werde wieder versuchen, mit Leuten zu reden und zuzusprechen und sagen, hey, ich habe gesehen, ihr seid sehr, du darfst übrigens den Tempelvorhang mal kurz runternehmen, es ist sehr warm. Ich schwitze ja schon. Weil die ganze Maskerade, die ganze Show ist ja auch vorbei, oder? Es ist viel mehr etwas Inwendiges geworden. Es ist was in uns leben soll. Ja? Und du brauchst noch nicht mal fromme Klamotten. Du brauchst noch nicht mal, hey, schau mal, ich habe heute für euch wieder schöne Schuhe angezogen und schöne Hose. Hey, komm mit deinen Sandalen, komm mit deinen Flippers, ja? Wie auch immer. Der Tempel des Heiligen Geistes ist unterwegs. Ja, heute Nacht, ich werde mit weißen Adiletten unterwegs sein. Und mit Jogginghose. Liegt da schon bereit. Weil ich gehe garantiert nicht so ins Auto. Aber wird sich deswegen die Gegenwart Gottes verändert haben? Nein. Die Gegenwart Gottes sehr präsent. Zu den Menschen hin, oder? Und dann werde ich wie Paulus sagen, hey, ich habe gesehen, ihr seid sehr gottesfürchtige Menschen, Italiener. Überall Kirchen, wie stark. Darf ich für dich beten? Und ich bin gespannt, was passieren wird. Ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe. Meine Frau hat vor 2 Wochen erst eine Nachricht bekommen aus Griechenland, aus Santorin, wo wir im Urlaub waren, auf Hochzeitsreise. Schreibt einer meiner Frau, schöne Grüße, dein Mann hat hier einen echten Eindruck hinterlassen. Er war ein Riesensing. Ich sage euch nicht, um zu sagen, wie toll ich bin, Leute, ganz im Ernst. Ja? Es geht darum, der kleine, dicke Sammy in weißen Shorts, im dreckigen T-Shirt, oben in Santorin, im Urlaub, nicht gemachte Haare? Macht der so einen Unterschied, Leute? Das habe ich nicht. Aber der, der in ihm lebt, der. Und das Problem aber ist doch, Leute, was sagen wir doch ganz ehrlich, ganz viele Menschen. Und Leute, ich rede nicht zu euch, niemand speziell, ich will niemand hier angreifen. Ich predige Gottes Wort, versteht mich richtig, ja? Aber ganz viele Christen, nicht das Brothaus. Ganz viele Christen gehen so in Urlaub. Ja, ich bin heilig. Geheiligt. Geheiligt durch das Blut des Lammes. Und es ist wahr. Es ist wahr. Und ich meine es ernst. Ich versuche mich sauber zu halten. Ich versuche keinen Mist zu bauen im Urlaub, wenn ich weg bin, oder? Das meinen wir ernst? Aber die Frage nochmal ist, was hat sich Gott eigentlich gedacht dabei? Ich glaube, er wollte einen mobilen Tempel. Er wollte einen Tempel, der zu den Menschen geht, oder? Und er wollte ein offenes Allerheiligstes, in das die Menschen hineingucken können. Und Leute, dafür ist es notwendig, dass wir doch an der ein oder anderen Stelle den Vorhang aufmachen. Das Ziel ist nicht immer reiner, immer feiner oder immer reiner, immer kleiner. Ja, der heilige, feine Rest, den sich Gott bewahrt hat. Ja, natürlich, die Pforte ist schmal. Der Weg ist schmal, hundertprozentig. Wenige gehen auf ihm, stimmt. Aber wir sind geschaffen worden, dafür, um sein Tempel zu sein, der zu den Menschen hingeht. Was für eine Chance ist die Urlaubszeit, Leute. Denkt dran, ich habe vor x Wochen mit euch geredet über Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 1. Die Verfolgung unter Stephanus. Und sie werden vertrieben. Sie fliehen aus Jerusalem. Und das Evangelium verbreitet sich, Leute. War das Gottes Plan? Ich glaube nicht, dass der Mord an Stephanus Gottes Plan war. Aber Gott sagt, aber dann nutzen wir das. Endlich geht die Gemeinde los. Schau mal, Leute, ich treibe dich nicht auf die Straße, damit du mit irgendwelchen Chick-Traktaten dastehst und die irgendjemand reinschmeißt. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, wenn es wirklich stimmt, was Jesus sagt, dass er lebt in uns und dass Ströme lebendigen, was es von deinem Leib fließen. Was für eine Power haben wir bekommen? Das ist wirklich. Das heißt, was du heute tun kannst, ist nochmal dich gürten und sagen, Jesus, ja, ich gehöre zu dir und du lebst schon lange in mir. In mir, ich sage euch was, bestimmt seit, bestimmt über 35 Jahre. Das heißt, der ist schon eine Weile bei mir dran. Sesshaft geworden. Aber der räumt weiter auf. Sein Ziel ist nicht nur innere Ordnung bei Sammy, sondern sein Ziel ist auch, dass diese Ströme lebendigen Wassers fließen zu anderen hin. Das kann nur durch ein Kompliment sein, was du jemandem machst. Nur durch Geld, was du jemandem schenkst. Nur durch eine Hilfeleistung. Ich weiß es nicht. Nur durch Zuhören sogar von, ja? Durch Freundlichkeit.
Durch Grüßen.
Sagt er, Ströme lebendigen Wassers werden von denen fließen, die Psalm 23 auswendig sagen können. Er sagt, Ströme lebendigen Wassers werden von dessen Leibern fließen, wegen des Geistes, der in ihnen wohnt. Oder? Das ist der Unterschied. Und ich sage euch was, das will ich mehr erleben. Und so gehe ich jetzt erstmal auf Dienstreise, Freizeitbeschäftigung mit ein paar Jugendlichen. Und danach gehe ich in die Schweiz, in die sächsische Schweiz in Urlaub mit meiner Familie. Da ist mein Kumpel Jochen und Claudia, die haben einen Eisladen, da werden wir uns richtig gut gehen lassen. Da werden wir erst verwöhnt werden. Und dann, wenn ich auf Tour bin, werde ich versuchen, Tempel des Heiligen Geistes nicht zu sein, weil das bin ich schon, sondern es rauszuzeigen. Dass seine Güte, dass seine Lade in uns lebt. Du musst dir überlegen, was da. Das war nur die Symbolik, um zu zeigen, wie wertvoll das Ganze ist.
Lucia, würdest du bitte kommen? Applaus für unsere beiden hier. Ich hab lange ausgehalten, danke. Was musst du jetzt noch tun? Auflassen. Vorhang hochziehen. Und Leute, ganz ehrlich, das Leben ist oft genug schwer genug. Ich weiß auch in so einer Gemeindephase, in der wir uns befinden, ich weiß, es sind schwierige Gespräche, ich weiß, es ist anstrengend. Und Leute, es ist auch anstrengend für mich, glaub mir. Und oft genug, auch wenn es um die Gemeinde Jesu geht, bin ich so niedergeschlagen von Sachen. Ich bin so oft niedergeschlagen von Sachen. Nicht nur von Gesprächen in Rosenheim, sondern auch von Gesprächen in München und von verschiedensten Situationen, Leute. Weil Pastor sein ist anstrengend. Und soll ich euch sagen, Mensch sein ist anstrengend. Ja? Sami sein ist anstrengend. Und was ich dann mache ist, ich lasse ganz oft das innere Gemütszustand von Sami raushängen. Und das ist ja auch okay, oder? Aber wir dürfen ja auch echt sein. Ja? Aber was ich echt dran arbeite, ich merke, was für einen Dauerzustand ich habe. Und in Schwierigzeiten, ich habe mir in meiner großen Krise, habe ich mir angewöhnt, depressiv zu sein, traurig zu sein und zu murren. Mich selber zu bemitleiden und auch manchmal Gott die Schuld zu geben und zu sagen, Gott, wie lange lässt du das Ganze noch zu? Aber ich habe das größte Geschenk bekommen, was ein Mensch bekommen kann. Das ist nicht Victoria Schneider, meine Ehefrau. Das schönste irdische Geschenk mit diesen Kindern zusammen, die ich bekommen. Das ist das schönste irdische Geschenk. Aber ich habe das allergrößte Geschenk bekommen, was ein Mensch bekommen kann. Ich habe die Gegenwart Gottes in mein Leben hineinbekommen. Und wenn das wirklich stimmt, dass er in mir lebt, dann ist die Frage, warum zapfe ich diese Kraft nicht an? Warum sage ich nicht, Jesus, ja, das ist schwierig. Jesus, ja, das ist herausfordernd. Jesus, ja, ich check den Weg nicht. Jesus, ja, ich bin gerührt, ich bin überfordert, ich krieg das alles nicht hin. Aber du, der du in mir lebst, du bist doch stärker als all das. Und ich will mich freuen an dir. Ich will mir freuen, dass du in mir lebst. Das ist ungefähr die Situation, die Paulus erlebt, wo er sagt, ich habe einen Stachel in meinem Fleisch stecken. Und er sagt, ich habe Gott gebeten, dreimal, dass es mir wegnehmen soll. Und dann sagt Gott zu ihm dreimal, lass dir an meiner Gnade genügt sein. Hey, er lebt in dir. Christus in dir. Die Hoffnung der Herrlichkeit, oder? Die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Hoffnung, die aus der Herrlichkeit kommt, wie auch immer. Kann Toni mal nächstes Mal darüber predigen vielleicht. Ja. Aber hey, da gibt es eine Hoffnung, die in dir lebt. Und die darf rauskommen. Ja. Und ich sage euch was, ich nehme das jetzt mit nach Italien. Ich nehme das mit auf die Autobahn. Heute Nacht. Ich will für Menschen beten. Hey. Ich werde niemanden in die Kirche schleppen, weil ich wohne nicht in Italien. Und ich werde sie garantiert nicht nach Rosenheim mitnehmen ins Brothaus aus Italien. Ja, die sollen schön italienisches Wetter weiter genießen dürfen. Nein, der Leib Christi muss zu denen kommen, oder? Der Leib Christi muss sich ausbreiten. Die Gemeinde Jesu in Italien wird leben und lebt schon wahrscheinlich, ja? Oder? Und er muss seinen Weg natürlich mit reinfinden. Aber ich darf ein Teil davon sein. Und ich will das wertschätzen, hey. Diese Lade war nur ein Zeichen für das, was wir bekommen. Seine Gegenwart. Irgendjemand da, der sagt, das will ich wertschätzen. Das will ich wertschätzen. Diese Gegenwart in mir, die will ich wertschätzen. Und Jesus, das soll stärker werden. Jesus, ich gebe dir mehr Raum in mir. Ich gebe dir mehr Raum in mir. Dann kriegst du doch so viel Sammy, was dir nicht ähnlich sieht. Mehr wie Jesus. Jesus, veränder mich mehr. Irgendjemand da, der das auch sagt. Und Jesus, das kriege ich nicht alleine hin. Da brauche ich weiter deine Geduld und deine Gnade und deine Güte und deine Veränderung und deine Kraft und deine Power. Und ich brauche übrigens auch deinen Trost und deine Stärkung. Irgendjemand da? Ich brauche dich. Ich brauche nicht irgendeinen Engel. Ich brauche nicht irgendeine Bundeslade. Ich brauche dich, Jesus. Ich will das Echte. Ich sag Amen. Amen. Komm, wir stehen auf.